Ihr Lieben, nach seinem Burnout hat Gott Elia drei Aufträge mitgegeben. So haben wir in der letzten Predigt zu diesem Thema gehört. Einer davon führte ihn zunächst nach Damaskus, wo er Hazael zum König von Syrien berufen sollte. Vermutlich blieb Elia dort mehrere Monate, bis es Frühling wurde. Isabels Zorn sollte wahrscheinlich erst ein bisschen verrauchen, bevor Elia wieder in Israel tätig sein würde. Nun ist es endlich Zeit, den zweiten Auftrag zu erfüllen. Elia soll seinen Nachfolger berufen. Er soll sein Prophetenamt an Elisa weitergeben. Ich denke, das funktioniert so ähnlich wie bei einem Fackellauf. Vor den Olympischen Spielen wird das olympische Feuer ja auch immer von seinem Ursprungsort in Griechenland zum Spielort in aller Welt getragen. Von Olympia, also am Olymp, wird das Feuer im Jahr 2020 bis nach Tokio gebracht werden. Dabei läuft jeder Fackelträger eine bestimmte Strecke und übergibt die Fackel dann an den nächsten Läufer. Das geht so lange, bis die Fackel tatsächlich in Tokio angekommen ist. Dann wird damit das große Feuer im Olympiastadion angezündet. Wunderbar. Aber bis dahin werden viele Menschen benötigt werden. Und jeder Einzelne ist wichtig, um die Fackel mit dem Feuer ans Ziel zu bringen. Es ist ein Privileg, dabei zu sein. Vielleicht hast auch du in deinem Leben schon Menschen kennengelernt, in denen ein Feuer brannte. Bei ihnen war irgendetwas anders. Sie hatten Gott persönlich erlebt. Sie wussten genau, dass es ihn gibt. Und sie haben dieses Feuer an dich weitergegeben. Sie haben für dich gebetet. Sie haben dich eingeladen und in den Gottesdienst mitgenommen. Sie haben dir den Glauben erklärt und dir Mut gemacht. Sie haben in dir ein Feuer entfacht und du wurdest selbst zu einem Fackelträger. Dass du heute hier bist, hast du diesen Leuten zu verdanken. Durch sie hast du ein Leben bekommen, das so viel besser ist als das Leben, das du vorher in der Dunkelheit geführt hast. Darum dank doch jetzt in diesem Gottesdienst mal auch all jenen, die das Feuer des Glaubens in dir entfacht haben. Mir fallen dazu mehrere Namen ein. Karl und Erika, die ersten waren, die mir von Jesus erzählten. Gernot und Wolf-Dieter, die mich mit in den Jugendkreis nahmen. Und Ingo, der mir schließlich den Glauben erklärte. Er wurde mein Mentor, auch wenn es dieses Wort damals noch nicht gab. Er berief mich zum Jugendmitarbeiter. Als Elia wieder in Israel war, suchte er Elisa, den Sohn von Schafat, auf. Elisa pflügte gerade ein Feld. Vor ihm her gingen 11 Knechte mit je einem Ochsengespann und er selbst führte das 12. und letzte Gespann. Elia hat einige 100 Kilometer zurückgelegt, bis er in Abel-Mehola bei Elisa ankommt. Gott hat ihm diesen Ort genannt. Er liegt westlich des Jordans, so auf halber Strecke zwischen dem See Genezareth und dem Toten Meer. Elia findet Elisa auf einem Feld, denn Elisa ist Bauer von Beruf. Er pflügt gerade einen Acker um. Dass er dabei von 11 weiteren Gespannen und Arbeitern unterstützt wird, weist darauf hin, dass sein Vater wahrscheinlich sehr wohlhabend gewesen sein muss. Elisa ist ungefähr 25 Jahre alt, ein Mann in den besten Jahren, vital und stark, das Gesicht tief gebräunt von der Sonne. Im Vorbeigehen warf Elia ihm seinen Prophetenmantel über. Sofort verließ Elisa sein Gespann und lief Elia nach. Elia sagt überhaupt kein Wort. Aber er wirft Elisa seinen alten Ziegenhaarmantel über und Elisa weiß anscheinend sofort, was das bedeutet. Damals war dieser Mantel das Zeichen eines Propheten. So wie heute Richter eine Robe tragen oder Ärzte einen Kittel, so trugen damals die Propheten einen Mantel. Elisa ist also klar, er soll Prophet werden. Er darf dem großen Elia nachfolgen. Er kommt endlich weg von seinem Acker. Er wird ein Fackelträger und wird in Zukunft Feuer vom Himmel fallen lassen. Vorher wird er allerdings noch ein paar Lehrjahre überstehen müssen. Er wird erstmal Elias Assistent und ihm viele Jahre dienen. Wir denken ganz oft, dass eine Berufung an einem besonders heiligen Moment und auf eine besondere Weise stattfinden muss. Gott beruft seine Leute aber meistens mitten in ihrem Alltag. Das war hier bei Elisa so. Und wir erinnern uns an Mose. Der hütete die Schafe seines Schwiegervaters beim Berg Horeb, als Gott ihm erschien. Mitten in seinem Alltag als Schafhirte begegnet ihm Gott und sagt ihm, dass er die Israeliten aus Ägypten führen soll. Gideon war damit beschäftigt, Weizen zu dreschen, als der Engel des Herrn ihm plötzlich erschien. Mitten in seinem Alltag sagt der Engel ihm, dass er Israel aus der Hand seines Feindes Midian retten soll. Wann Gott sich meldet, lässt sich tatsächlich nicht voraussagen. Es läuft auch nicht nach einem festen Muster ab. Es kann überall passieren. Zu Hause, an deinem Arbeitsplatz, beim Spazierengehen, unterwegs im Auto, in der stillen Zeit oder hier im Gottesdienst. Plötzlich merkst du, dass eine Veränderung ansteht. Gott ruft dich in eine neue Aufgabe. Vertrautes und Selbstverständliches sollst du loslassen. Elisa sagte zu Elia: Lass mich doch noch meinen Vater und meine Mutter zum Abschied küssen, dann folge ich dir. Geh nur, sagte Elia, aber vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Elisa will nicht einfach so aus Abel-Mehola verschwinden. Er will sich anständig von seinen Eltern verabschieden, das gehört sich so. Er will ihnen persönlich sagen, dass er gehen wird. Wahrscheinlich hofft Elisa auch, noch den Segen seines Vaters mitzubekommen. Er weiß, dass es ein Abschied für immer sein wird. Sein bisheriges Leben endet hier. Elia klingt etwas besorgt, dass Elisa vielleicht doch nicht von zu Hause loskommt. Aber da kennt er seinen Nachfolger schlecht. Elisa wird nicht, wie der reiche Jüngling bei Jesus, traurig zu Hause sitzen bleiben. Elisa lässt alles los. Elisa eilte nämlich nach Hause und bereitete für seine Leute ein Abschiedsessen zu. Er schlachtete die beiden Rinder, mit denen er gepflügt hatte, machte mit dem Holz ihres Jochs ein Feuer und briet das Fleisch daran. Elisa verabschiedet sich in aller Öffentlichkeit von der Landwirtschaft, für immer. Er schlachtet seine zwei Rinder und brät ihr Fleisch auf dem Holz ihres Jochs. Symbolisch gesehen verbrennt und tötet er sein altes Leben. Gott nachzufolgen kommt für Elisa absolut an erster Stelle. Er ist bereit, alles aufzugeben. Er feiert ein letztes Mal mit allen Leuten, die er kennt. Er verlässt seine Eltern, seine Freunde, seine Mitarbeiter, seine alten Klassenkameraden. Er verabschiedet sich von allen, um einen neuen Weg einzuschlagen. Elisa setzt damit um, was Jesus später einmal seinen Jüngern erklären wird. Jesus sagte: Wer mir folgen will, der muss sich und seine Wünsche aufgeben. Der muss sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, der wird es retten. Wer mir folgen will, bedeutet, dass du nicht zur Nachfolge gezwungen wirst. Du darfst wählen. Denn Jesus verschweigt nicht, dass der Weg auch mal schwer sein wird. Das Kreuz wird dich begleiten. Man wird dich auslachen, weil du an einen Gekreuzigten glaubst. Du wirst auf Dinge verzichten, weil du an den Gekreuzigten glaubst. Aber du wirst ewig leben, weil der Gekreuzigte an dich glaubt. Drittens, Gott dienen. Dann ging Elisa mit Elia und wurde sein Diener. Diese wenigen Worte drücken etwas ganz Erstaunliches aus. Elisa war es bis hierhin gewöhnt, dass ihm Diener zur Verfügung standen. Eines Tages würde er selbst das Haus und die Diener seines Vaters übernehmen und führen. Ein solches Wissen kann stolz machen. Davon ist bei Elisa aber überhaupt nichts zu spüren. Es macht ihm keine Mühe, seine Position als Sohn und Erbe eines Großgrundbesitzers aufzugeben. Er dient Elisa bis zu dessen letzter Reise. Elisa ist uns dabei ein großes Vorbild. Er lässt seine vertraute Welt zurück, um einem Mann zu folgen, der keinen festen Wohnsitz hat, der keinerlei Sicherheiten bietet, den man hasst und der gesucht wird. Das ist dieselbe Erfahrung, die die Jünger Jesu später gemacht haben. Aber sie und Elisa und hoffentlich auch wir müssen das nicht bereuen. Wir dürfen unglaublich viele Dinge mit unserem Gott erleben, so wie auch Elisa schließlich Wunder um Wunder erlebt hat. In den kommenden Jahren bringt Elia dem jungen Bauern alles bei, was man so als zukünftiger geistlicher Leiter in Israel wissen und können muss. Darum hören wir in den nächsten Kapiteln auch nichts mehr von Elisa und nur noch ganz wenig von Elia. Als wahrer Diener bleibt Elisa im Hintergrund. Er ist ein Mann, der auf Gottes Zeit für ihn warten kann. Man nimmt an, dass Elia in diesen stillen Jahren mit Elisa an einer Prophetenschule tätig gewesen ist. Vielleicht haben die zwei Männer sogar gemeinsam diese Schule geleitet. Dann stirbt König Ahab. Wie von Gott vorhergesagt, bringen die Syrer ihm den Tod. Bei der Schlacht um die Stadt Ramoth trifft Ahab ein verirrter Pfeil. Das klingt nach Zufall, war es aber sicherlich nicht. Ahab hatte sich wirklich zu viel Böses geleistet. Zuletzt stahl er seinem Nachbarn Naboth noch den Weinberg. Dafür leckten die Hunde das Blut, nachdem Ahab gestorben war in diesem Wagen. Sein Sohn Ahasja wird 852 vor Christus sein Nachfolger. Er regiert genauso schlecht wie sein Vater. Die Bibel sagt, er tat, was dem Herrn missfiel. Er betete wie sein Vater nur den Götzen Baal an. Im zweiten Jahr seiner Amtszeit stürzt Ahasja im Palast und verletzt sich schwer. Sofort schickt er Boten zum Tempel Baals, um für seine Heilung zu beten. Die Boten werden jedoch von Elia abgefangen. Er übergibt ihnen eine Botschaft von Gott für Ahasja. Sie lautet: Deine Tage, Freundchen, sind gezählt. Ahasja schickt daraufhin 100 Soldaten, um Elia zu verhaften. Doch als sie auf den Berg Karmel zu Elia kommen, fällt Feuer vom Himmel und verbrennt sie. Weil Ahasja keinen Sohn hat, wird sein Bruder Joram sein Nachfolger auf dem Thron. Joram ist bei weitem nicht so schlimm wie seine Vorgänger. Darum gibt Gott seinem Propheten Elia das Signal, dass sein Auftrag auf der Erde erfüllt ist. Elia hat Gott 20 Jahre lang treu gedient. Elisa wird nun sein Amt übernehmen. Daraufhin begibt sich Elia mit Elisa auf eine Abschiedstour. Und wir können uns sicher sein, dass die Orte, die er dabei aufsucht, nicht zufällig gewählt sind. Viertens, Gilgal, die Komfortzone verlassen. Als der Herr beschloss, Elia in einem Wirbelsturm in den Himmel zu holen, war dieser gerade zusammen mit Elisa von Gilgal aufgebrochen. Die Tour startet also in einem Ort, der im Deutschen irgendwie ein bisschen merkwürdig klingt, Gilgal. Elisa ist an diesem Ort geboren. Aber das Besondere an Gilgal ist, dass die Israeliten tausende Dinge damit verbanden. In Gilgal lagerte das Volk zum ersten Mal, als sie das verheißene Land betraten. Der Jordan teilte sich für sie und zum Dank für Gott nahmen die Israeliten 12 Steine vom Grund des Flusses mit. Sie errichteten mit diesen 12 Steinen ein Denkmal im verheißenen Land. Das Denkmal sollte sie immer an dieses Wunder erinnern. Und sie nannten diesen Ort Steinkreis, auf Hebräisch Gilgal. An diesem Steinkreis aßen die Israeliten zum letzten Mal das Manna, das Gott ihnen in der Wüste 40 Jahre lang geschenkt hatte. Sie feierten das Passafest. Und alle Männer, die während der 40 Wüstenjahre erwachsen geworden waren, wurden in Gilgal beschnitten. In Gilgal wurde die Vergangenheit der Wüstenjahre begraben. All der Ballast der 40 Jahre wurde abgelegt. Hier begann etwas Neues. Auch für Elisa wird nun bald etwas Neues beginnen. Er wird aus dem Schatten von Elia heraustreten. Er muss seine Komfortzone jetzt verlassen. Wenn er das nicht tut, wird Gott ihn nicht gebrauchen können. Ich weiß nicht, wo deine Komfortzone liegt. Vielleicht gibt es aber auch bei dir Dinge, an die du dich so gewöhnt hast, dass sie nun zwischen dir und dem Auftrag Gottes liegen. Du hast schon lange nichts Aufregendes mehr mit deinem Gott erlebt. Du spürst, dass dein Christsein irgendwo stecken geblieben ist. Dann brich doch aus Gilgal auf. Geh weiter ins gelobte Land, das Gott für dich bereitet hat. Die Fastenzeit ist eine gute Möglichkeit, da wieder Klarheit zu bekommen. Fasten heißt, verlass deine Komfortzone und lass dich wieder auf ein Leben mit Gott ein. Probier mal etwas Neues im Glauben aus. Beim Fasten geht es ja nicht in erster Linie darum, weniger zu essen. Die Fastenzeit lädt dich ein paar Dinge loszulassen, um mehr Zeit mit deinem Gott zu verbringen. Statt vor dem Fernseher zu sitzen, könntest du mal wieder ein gutes geistliches Buch lesen. Statt essen zu gehen, könntest du einen Gebetsspaziergang machen. Statt dich zu Hause zu langweilen, könntest du dich mal wieder in der Gemeinde engagieren. Fasten heißt, deine Komfortzone zu verlassen. Fünftens, Bethel, an Gottes Nähe festhalten. Elia sagte zu Elisa, bleib hier, denn der Herr hat mir befohlen, nach Bethel zu gehen. Doch Elisa antwortete, so wahr der Herr lebt und du selbst, ich werde dich nicht verlassen. Also gingen sie zusammen nach Bethel. Elia stellt Elisa auf die Probe, um zu sehen, wie treu er wirklich ist. Aber Elisa reagiert genauso, wie Ruth das getan hat. Als ihre Schwiegermutter ihr und ihrer Schwägerin sagte, dass sie zu ihren eigenen Familien zurückkehren sollten, da sagte Ruth nein. Dreimal lehnt Ruth das entschieden ab. Sie sagt zu Noomi, wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Genauso hält Elisa zu seinem Vorbild Elia. Sie gehen gemeinsam nach Bethel, denn auch Bethel hat eine besondere Bedeutung in der Geschichte Israels. Abraham war der Erste, der in Bethel einen kleinen Altar errichtete, um Gott zu ehren. Aber dann, Jahre später, verbindet der Enkel von Abraham, Jakob, noch viel mehr mit diesem Ort. Nachdem Jakob seinen Bruder um den Erstgeburtssegen gebracht hat, muss er von zu Hause fliehen. Allein und ohne Perspektive schläft Jakob schließlich erschöpft im Nirgendwo ein. Doch Gott schickt ihm einen Traum. Jakob sieht eine Leiter, die bis zum Himmel reicht. Und auf dieser Leiter gehen die Engel rauf und runter. Da erwacht Jakob und er spürt, dass Gott ihm mit diesem Traum etwas sagen möchte. Selbst an diesem Ort im Nirgendwo ist Gott zu Hause. Egal, wohin Jakob laufen wird, Gott wird ihn niemals im Stich lassen. Er kann sich immer auf die Nähe Gottes verlassen, denn Gott ist überall zu Hause. Auf Hebräisch Bethel, Haus Gottes. Auch Elisa und dir gilt diese Verheißung. Denn Jesus verspricht all seinen Jüngern, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. So liegen mehr als 100 Verheißungen Gottes auf deinem Leben. Gott will, dass auch du das niemals vergisst, dass er dir nah ist, dass er es gut mit dir meint, auch jetzt hier in diesem Gottesdienst. Die Frage ist, ob du dich noch daran festhältst, ob du noch daran glaubst. Denk mal drüber nach, was Gott dir schon alles zugesagt hast. Glaubst du noch daran oder hast du den Glauben daran verloren? Kennst du die Lebensgeschichte von Hudson Taylor? Als Teenager bekommt er von Gott zugesagt, dass er einmal ein Missionar in China sein wird. Hudson Taylor ist total begeistert. Er hat schon als Kind daran gedacht, vielleicht mal in die Mission zu gehen. Nach der Schule studiert Hudson Taylor Medizin, denn von irgendetwas muss man ja in China leben. Doch er infiziert sich bei einer Leichensektion und kämpft nach einer Blutvergiftung jahrelang um sein Leben. Eine Reise ins Ausland scheint für immer gestorben. Die Verheißung Gottes gerät in Vergessenheit. Wie könnte Gott einen so schwachen Mann wie Hudson Taylor noch gebrauchen? Doch dann passiert ein Wunder. Er wird gesund, er schließt sein Studium ab und er kommt viele Jahre später tatsächlich in China an. Hudson Taylor wird zum Pionier im verbotenen Land. Als erster dringt er bis in das Innere Chinas ein. Und all die Millionen Christen in China verdanken das im Grunde heute nur einem, Hudson Taylor. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du dich wieder an ihm und seinen Verheißungen festhältst? Die Bedeutung Bethels nimmt jedenfalls mit den Jahren immer mehr zu. Zur Zeit Samuels ist Bethel eine heilige Anbetungsstätte, die jährlich von den Propheten besucht wird. Jerobeam, der erste König des Nordreichs Israel, errichtet in Bethel einen Tempel, der dem in Jerusalem Konkurrenz machen soll. Und zur Zeit Elisas gibt es in Bethel eine Prophetenschule. Die Propheten kommen nämlich zu Elisa heraus und fragen ihn, weißt du, dass der Herr dir heute deinen Lehrer wegnehmen und ihn zu sich holen wird? Ja, ich weiß es, sagt Elisa, aber erinnert mich bitte nicht daran. Elisa spürt, dass die Fußstapfen, in die er treten soll, ziemlich groß sind. Er will lieber noch nicht darüber nachdenken, aber die Stunde, in der er die Verantwortung übernehmen muss, eilt heran. Sie kommen nämlich nach Jericho, wo man Vertrauen wagen muss. Wieder sagte Elia zu Elisa, bleib hier. Der Herr schickt mich nach Jericho. Aber Elisa antwortete auch diesmal, so gewiss der Herr lebt und auch du lebst, ich weiche nicht von deiner Seite. So kamen die beiden nach Jericho. Auch diese Stadt nimmt einen wichtigen Platz in der Geschichte Israels ein. Es war die erste Stadt, die die Israeliten im verheißenen Land eroberten. Und das geschah, obwohl Jericho als uneinnehmbar galt. 7 Tage belagerten die Israeliten damals die Stadt. Aber sie bauten keine Leitern, um über die hohen Mauern rüberzukommen. Sie fertigten auch keine Rammböcke für die Tore an. Sie hatten eine ganz andere Taktik für das große Mauerproblem. Jeden Tag zogen sie einmal mit der Bundeslade um die Stadt herum. Dabei bliesen die Priester in ihre Posaunen. Und am 7. Tag, da zogen sie 7-mal um die Stadt herum. Als dann die Priester in ihre Posaunen bliesen und das Volk anfing zu schreien, fiel die Mauer in sich zusammen. Das war der total verrückte Plan Gottes, aber er ging auf. Das Vertrauen in seine Stärke zahlte sich aus. Elisa soll an diesem geschichtsträchtigen Ort lernen, dass für Gott wirklich nichts unmöglich ist. Denn auch er wird später total verrückte Ideen von Gott geschenkt bekommen. Aber wenn er Gott vertraut, werden Wunder wahr. So erlebt Elisa, dass Eisen auf dem Wasser schwimmen kann. Ungenießbares Gemüse schmeckt plötzlich gut. Aussatz wird geheilt, Tote stehen wieder auf. Vielleicht bist auch du schon 7-mal um dein Problem herumgekreist, aber es hat sich nichts verändert. Dann frag doch mal den Herrn, welche Ideen er noch dazu hat. Du lebst mit einem Gott, für den nichts zu groß und nichts zu klein ist. Er weiß, wie diese Welt funktioniert. Darum darfst du ihm all deine Sorgen hinlegen. Aber dann hör auch auf ihn und vertrau darauf, dass er seine Zusagen auch bei dir erfüllen wird. Vielleicht musst du nicht nur 7 Tage herumlaufen, vielleicht werden es bei dir 7 Wochen oder 7 Monate. Aber ich bin sicher, dass Gott auch dir eines Tages antworten wird. Seine Lösung wird dir vielleicht nicht gleich gefallen, vielleicht findest du sie verrückt, aber es lohnt sich, seinen Worten zu vertrauen. Die Propheten der dortigen Prophetengemeinschaft machten sich an Elisa heran und fragten, weißt du, dass der Herr dir heute deinen Lehrer wegnehmen und ihn zu sich holen wird? Und wieder antwortete er, ich weiß es, aber er erinnert mich nicht daran. Eigentlich sollte Elisa sich doch freuen. Schon wieder bestätigen ihm die Propheten, dass er auf dem richtigen Weg ist. Elia wird tatsächlich heute noch in den Himmel auffahren und Elisa darf dabei sein und dieses Wunder erleben. Aber Elisa schweigt lieber darüber. Zum einen fällt ihm der Abschied schwer, zum anderen möchte er keine Sekunde dieses denkwürdigen Tages verpassen. Es ist jetzt einfach nicht die Zeit, groß darüber zu diskutieren. Auch darin liegt ein himmlisches Prinzip verborgen. Und es ist wichtig, dass auch wir das lernen, zwischen dem zu unterscheiden, was gesagt werden darf und dem, was vielleicht besser noch nicht gesagt werden soll. Es gibt Momente, in denen es besser ist, die Dinge Gottes im Herzen zu bewahren, als sie gleich in alle Öffentlichkeit zu tragen. Erinnere dich nur mal an Josef. Er träumte, dass seine Familie sich einmal vor ihm verbeugen würde. Ich bin mir sicher, dieser Traum war für ihn persönlich bestimmt. Aber Josef erzählte ihn seinen Brüdern und die wurden natürlich neidisch, steckten ihn in eine Zisterne und verkauften ihn als Sklaven. Schau dir dagegen die junge Maria an. Sie bewahrte das, was die Hirten über ihren neugeborenen Sohn sagten, in ihrem Herzen. Und auch über die Prophezeiung von Simeon schwieg sie. So konnte Jesus ungestört aufwachsen. Inzwischen hat Elia es aufgegeben, seinen Schüler loszuwerden. Elisa hat alle Prüfungen bestanden. Die beiden kommen an den Jordan, wo man Wunder sehen lernt. 50 Propheten folgten ihnen bis an den Jordan und blieben in einiger Entfernung stehen. Elia rollte seinen Mantel zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte es sich und beide gingen trockenen Fußes durch den Fluss. 50 Prophetenschüler erleben etwas, was sie bisher nur aus ihren Geschichtsbüchern kannten. Das Wasser des Jordans teilt sich, sodass man ohne nass zu werden zur anderen Seite gehen kann. Das ist ja genauso wie zur Zeit Moses, als das ganze Volk Gottes durch das Schilfmeer zog. Und es ist so wie bei Josua, als das Volk Israel schon mal durch das Flussbett des Jordans ging. Anders ist nur, dass Elia keinen Stock und keine Bundeslade benutzt. Er schlägt mit seinem zusammengerollten Mantel auf das Wasser und es teilt sich. In einem Lied singen wir manchmal: Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Führ mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann, dass ich fest im Glauben stehe in der Gegenwart des Retters. Wie Petrus darf Elisa das erleben. Und ich wünsche dir, dass auch du den Mut hast, mit deinem Gott Dinge zu wagen. Er freut sich darauf, deinen Glauben zu stärken. Er freut sich darauf, mit dir unterwegs zu sein. Und Elisa darf sich sogar noch mehr wünschen. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa: Ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Da antwortete Elisa: Ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Elisa darf sich zum Abschied etwas wünschen. Er scheint auch gar nicht lange überlegen zu müssen. Er will doppelt so viel Segen von Elia bekommen wie alle anderen. Das klingt vermessen. Aber es steht Elisa zu. Er betrachtet sich als erster Sohn von Elia und das Gesetz Gottes weist ihm genau diesen Anteil zu. Elisa will die Fackel von Elia übernehmen. Elisa will, dass das Feuer Gottes in ihm genauso brennt wie bei Elia. Und dafür braucht er möglichst viel von Gottes Geist. Elia kann, denke ich, mit diesem Wunsch sehr zufrieden sein. Trotzdem stellt er noch eine Bedingung, die sich noch einmal wie eine Prüfung anhört. Elia sagte: Das liegt nicht in meiner Macht. Aber wenn du siehst, wie ich von dir weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht dein Wunsch nicht in Erfüllung. Elisa hat sicher schon viel von Elia gelernt. Aber die Frage ist, ob Elisa inzwischen die geistliche Reife besitzt, auch die verborgenen und unsichtbaren Dinge Gottes wirklich im Alltag wahrzunehmen. Das ist eine Herausforderung, vor der auch wir stehen. Wir sollen hinter die Kulissen der menschlichen Bühne sehen. Wir sollen die unsichtbare Welt Gottes im Blick haben. Dietrich Bonhoeffer vernahm den Klang dieser unsichtbaren Welt sogar im Konzentrationslager. Er schrieb ein Lied, in dem er davon spricht, dass er zum Beispiel den himmlischen Klang, die himmlische Musik gehört hat. Und der Refrain dieses Liedes heißt: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Da ist eine unsichtbare Macht um uns herum, immer, zu jeder Stunde. Auch Elisa sah durch den doppelten Geist die Welt plötzlich mit anderen Augen. Als er Jahre später verhaftet werden sollte, sah er, dass Gott ihm ein ganzes Heer von feurigen Pferden und Reitern zur Seite gestellt hatte. Er musste keine Angst vor seinen Feinden haben. Auch Elia zeigt keine Angst, obwohl er weiß, dass sein Leben auf dieser Erde an diesem Tag enden wird. Er genießt die Unterhaltung mit Elisa. Und mit Martin Luther hätte er wohl auch noch einen Apfelbaum gepflanzt. Doch während Elia und Elisa in ihr Gespräch vertieft weitergingen, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer, und er trennte die Männer voneinander. Dann wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Ich finde, die Art, in der Elia geht, passt total zu diesem Propheten. Genau so ist Elia auf Erden aufgetreten. Er tauchte mit einer feurigen Botschaft auf. Er war ein Sturmwind, der vieles bewegte. Und nun geht er in einem Wirbelsturm aus Feuer von dieser Welt. Der Himmel öffnet sich und Elia wird zu Gott entrückt. Nur Jesus und Henoch und vielleicht auch Mose werden genauso wie Elia in den Himmel aufgenommen. Von Henoch heißt es in 1. Mose 5: Sein ganzes Leben führte Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott. Er wurde 365 Jahre alt, dann war er plötzlich nicht mehr da Gott hatte ihn zu sich genommen. Der Hebräerbriefschreiber ergänzt an dieser Stelle, er wurde zu Gott entrückt. Ein Kind erklärte das mal so: Als Gott und sein Freund Henoch eines Tages eine Wanderung machten, hatten sie so viel zu reden, dass sie die Zeit vergaßen. Auf einmal merkte Henoch, dass es schon dunkel wurde. Sie waren sehr weit gelaufen und es war zu spät, um noch den ganzen Weg zurück nach Hause zu gehen. Da sagte Gott zu Henoch: Komm doch einfach mit mir nach Hause. Und das haben sie getan. So schön kann das Heimgehen zu unserem Vater im Himmel sein. Es dauert vielleicht nur wenige Augenblicke, dann steht Elia vor seinem Gott. Elisa wird jedoch für immer von seinem Meister getrennt und darum schreit der junge Mann: mein Vater, du warst Israels Streitwagen und sein Lenker. Die Worte kommen direkt aus dem Herzen Elisas. Der alte Prophet war wie ein Vater für ihn. Sein Herzensschrei gilt aber auch dem Volk Israel, denn Elia hatte sich für die Menschen als Lenker und Streitwagen eingesetzt. Nun muss Elisa diese Aufgabe übernehmen. Er darf die Fackel Elias weitertragen. Der alte Mantel des Propheten wird dabei sein Feuer sein. Und tatsächlich wird Elisa ein erfolgreicherer Prophet als Elia werden. Er hat in vielen Dingen sogar Ähnlichkeit mit Jesus. Es lohnt sich, die Fackel Gottes zu ergreifen, wenn sie uns angeboten wird. Und so möchte ich dir ganz viel Mut machen, deinen Platz im Reich Gottes wieder einzunehmen. Entdecke deine Berufung, indem du auf Gottes Stimme hörst. Lass Vertrautes los, um für Gottes Auftrag frei zu sein. Fang an, Gott zu dienen, indem du deine Gaben einsetzt. Verlass deine Komfortzone, indem du die Fackel Gottes ergreifst. Mach dich auf den Weg und folge Jesus wieder mit ganzem Herzen nach. Lauf mit der Fackel Gottes durch die Welt und gib das Licht an andere Menschen weiter. Und vertrau dabei auf Gottes Macht und Möglichkeiten, dann wirst du Wunder erleben, wie Elia und Elisa es taten. Gott segne dich dabei. Amen.